Direkt aus Europa, Nummer 435, Seite B.
WDR 3 Lebenszeichen.
Kann das weg? Umgang mit dem Nachlass von Caroline Michel.
Wir, die heute 30- bis 60-Jährigen, sind die sogenannte Generation Erben. Die davon profitieren, dass es für die Generation vor uns relativ einfach war, Geld anzuhäufen. Der Wert einer Durchschnittserbschaft: 305.000 Euro. Einige wenige kriegen sehr viel mehr. 14% erben gar nichts oder nur Schulden, die anderen irgendwas dazwischen. Aber ein Nachlass besteht nicht nur aus Geld. Die Erben bleiben zurück mit den Erinnerungen, mit den Möbeln, den Wohnungen und Häusern und mit den Aufträgen, die die Verstorbenen ihnen bewusst oder unbewusst hinterlassen haben.
Ja, man hat im Blick immer noch, was würde Vater dazu sagen?
Rainer Moritz, Hamburg.
Dadurch, dass wir die Sachen geerbt haben, haben wir auch eine Verantwortung bekommen.
Michael Godesberg, Köln.
Klar habe ich mehr wie manch anderer, das ist ganz klar. Aber ich stecke auch alles wieder in den Betrieb. Also ich habe nicht wie Donald Duck einen Haufen Gold im Keller liegen, sondern habe viel investiert jetzt in den Betrieb. Und dadurch bin ich reich an Schulden, würde ich mal sagen. Natürlich habe ich immer einen Gegenwert dafür, das ist ganz klar. Aber man hat halt die Verantwortung.
Britta Lahr, Wipper Fürth. Ich habe drei Menschen getroffen, die erst kürzlich ihre Väter verloren haben. Alle drei haben etwas geerbt. Michael Godesberg ein Haus, Britta Lahr einen Baustoffhandel und Rainer Moritz einen alten Sessel. Und alle drei bekamen mit dem Tod ihrer Eltern zuerst einmal eins – zu ihren eigenen Problemen jede Menge neue dazu. Der Vater von Rainer Moritz verstarb im Februar 2015. Weit weg von Hamburg lebte er bis zuletzt in Heilbronn am Neckar. In der Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Frau seit dem Jahr 1969 gewohnt hatte.
Meine Mutter lebt dort heute noch. Sie hat meinen Vater betreut während der letzten Lebensjahre. Mein Vater hat sehr schlecht gesehen. Er wollte auch nicht, dass die Leute sehen, wenn er schwach aus dem Haus geht. Deswegen war mein Vater am Schluss ganz auf diese Wohnung angewiesen. Und das war der Anlass, eben nachzudenken darüber, an welchen Gegenständen hat er besonders gehangen, von welchen Gegenständen war er zuletzt, als er nicht mehr aus dem Haus kam, auch abhängig, was hat ihm noch Sicherheit gegeben.
Hauptsächlich sein geliebter Sessel.
Selbst wenn man ihm geholfen hat, merkte man, dass er unsicher war und sehr froh, wenn er dann zu Hause wieder in diesen Sessel, in diese Bauernstube zurückkehren konnte. Das heißt, er wusste, da ist mein Sessel vor dem Fernseher, in dem bin ich zu Hause.
Sein Sessel, sein Zufluchtsort. Aber seitdem der Vater tot ist, erzählt Rainer Moritz, haben sich die Möbel des Vaters seltsam verändert.
Wenn ich jetzt bei meiner Mutter bin, ich gehe um diesen Sessel herum, ich setze mich ganz ungern hinein, ich stehe lieber dahinter, so wie ich früher hinter diesem Sessel gestanden bin, als mein Vater noch darin saß.
Auch im Haushalt von Michael Godesberg und Dagmar Peters gibt es Dinge, die immer noch denen gehören, denen sie früher einmal gehört haben. Deren einziger Daseinszweck der ist, an die zu erinnern, denen sie das wunderschöne Zuhause, in dem sie mit ihren beiden Kindern leben, zu verdanken haben. Anderes hat sich verändert. Und viel, sehr viel, haben sie weggeworfen.
Im Grunde genommen hatten wir ein Luxusproblem. Wir haben innerhalb von kurzer Zeit leider unsere Eltern verloren und hatten somit plötzlich zwei Häuser an verschiedenen Orten zur Auswahl. Als meine Mutter sehr krank war, als mein Vater starb, da gab es tatsächlich Nachbarn, die sagten, ach, jetzt ziehst du doch wieder hier ein. Und ich habe gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe mein eigenes Leben, ich habe meinen eigenen Raum. Und vor allen Dingen war für mich klar auch, ich brauche auch eine Distanz.
Das eigene Leben fand in Brühl bei Köln statt, mehr als 10 Kilometer vom Wohnhaus der Mutter entfernt. Dann starb die Mutter.
Und dann mussten wir uns aber überlegen, was machen wir denn jetzt mit dem Elternhaus hier? Ziehen wir da hin? Ist das überhaupt eine Möglichkeit? Und ganz zu Beginn habe ich mir das überhaupt nicht vorstellen können.
Und das lag nicht daran, dass es ihr Elternhaus war.
Überhaupt in irgendein Elternhaus zu ziehen, das war mir jetzt egal, ob das jetzt Dagmars Elternhaus oder meins ist. Irgendwie war das beides komisch.
Die eigene Wohnung, das eigene Leben aufgeben, um in die Vergangenheit einzuziehen? Das Haus verkaufen und sich von dem Erlös, sozusagen auf Kosten der Eltern, etwas Eigenes, Schönes, Neues zu kaufen, ging aber irgendwie auch nicht. Die Lösung, ein radikaler Umbau.
Und natürlich habe ich das jetzt nicht einfach hier geschenkt und vor die Füße gelegt bekommen. Ich habe 2 Geschwister und die musste ich halt auch ausbezahlen.
Britta Lahr konnte sich weder Zeit lassen wie Michael, noch in Erinnerungen schwelgen wie Rainer Moritz. Sie musste direkt nach dem Tod ihres Vaters unternehmerische Entscheidungen treffen. Sofort.
Also die Situation damals hat mir überhaupt gar keine Zeit gelassen, mir Gedanken zu machen. Ich stand ständig vor neuen Entscheidungen und musste dann handeln. Also ich habe ja jetzt nicht ein Vermögen an Geld irgendwo im Keller vorgefunden, sondern Gebäude, Mitarbeiter, eine Kundschaft, die ich weiterführen muss. Und das ist natürlich Verantwortung.
Vor 115 Jahren wurde der Betrieb als Kolonialwarenhandel gegründet, dann von Generation zu Generation vergrößert.
Ich bin damit groß geworden und kannte natürlich auch die negativen Seiten und wollte den Betrieb nicht weiterführen. Aber ich habe es gemacht und bin jetzt doch auch froh, dass ich es weitergemacht habe, auch alleine, mit meinen guten Mitarbeitern natürlich.
Sie hat auch Entscheidungen getroffen, die ihrem Vater vielleicht nicht so gefallen hätten.
Am Anfang auf jeden Fall. Da musste ich doch schon oft den Satz hören, das hat's bei deinem Vater nicht gegeben. Und dann habe ich aber gesagt, aber jetzt ist es aber so.
Britta Lahr hätte die Firma auch verkaufen können und sich von dem Erlös ihre eigenen Träume erfüllen können. Aber die meisten bemühen sich, auch geerbtes Geld irgendwie sinnvoll anzulegen. Und den Wohlstand, den ihre Vorfahren erworben haben, später einmal an ihre Nachkommen weitergeben zu können. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, haben etwas aus ihrem Erbe gemacht, es angenommen, verändert und so zu einem Teil ihres eigenen Lebens gemacht. Immer mit der Frage, wäre das im Sinne unserer Eltern?
Wir haben uns genau die Frage gestellt und haben dann beschlossen, ja, ich glaube, sie hätten es gut gefunden.
Für mich war es nochmal eine ganz positive Bestätigung, als meine Geschwister das erste Mal hier waren, nach dem Umbau, weil die ja auch diese persönliche Erinnerung an früher hatten. Als sie gesagt haben, ach, das ist aber schön geworden, da ist mir schon so ein Stein vom Herzen gefallen.
Jetzt mache ich das 6. Jahr alleine und mein Sohn ist seit Oktober mit dabei. Ja, wir können so ein bisschen stolz auf uns sein und natürlich auf die Generation vorher, die uns das so auch weitergegeben haben.
Das war schon ein Wunsch von mir, eben einfach auch nochmal jedes Teil umzudrehen. Und dennoch waren so viele Sachen, die einfach auf die Schnelle raus mussten, damit man anfangen kann mit dem Umbauen und dass wir irgendwann auch einziehen konnten, dass wir uns einen Überseecontainer gekauft haben und da vieles erstmal reingetan haben, um es dann hinterher nochmal in Ruhe angucken zu können.
Und nachdem wir dann, ich glaube ein Jahr oder fast 2 Jahre später, den wieder aufgemacht haben und haben reingeguckt, da haben wir dann vieles weggeschmissen, weil dann erst so die Distanz da war zu sagen, nee, das brauchen wir nicht, aber wir konnten es nicht direkt wegschmeißen. Und ein paar Dinge, die haben dann auch wieder Einzug hier in den Haushalt gefunden, aber es ist nicht mehr ganz so viel, also eigentlich wenig.
Ein Manuskript zu dieser Sendung steht jetzt auch im Internet bereit unter wdr.de und dort weiterklicken bis zum Lebenszeichen.
Deutschlandradio Kultur mit dem Zeitfragenmagazin Wirtschaft und Umwelt. Ihr Kopf ähnelt eher dem eines Pferdes, Ihr Hinterleib dem eines Wurmes. Die Rede ist von Seepferdchen. Kinder tragen das Schwimmabzeichen mit Stolz auf ihren Badeanzügen oder Badehosen, wenn ihnen der Sprung vom Beckenrand geglückt ist, sie 25 Meter geschwommen sind und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser mit den Händen heraufgeholt haben. Marco Pauli berichtet.
Tropenaquarium Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Mehrere Besucher haben sich vor einem kleinen Aquarium versammelt, das auf den ersten Blick unbewohnt scheint.
Also mir sind sie jetzt gerade eben zum Beispiel nicht sofort ins Auge gefallen, weil sie sich an den Steinen so versteckt haben.
Das sind wunderschöne Tiere, ich finde sie so grazil, sie haben was Eigenes, sie sind faszinierend, wenn du hinschaust, das ist schon alleine die Form der Seepferdchen.
Ja, also bei den Besuchern sind sie sehr beliebt.
Weiß Marian Merkens, Meeresbiologe und Leiter der Aquaristik im Tierpark. Er steht hinter den Kulissen vor einem weiteren Aquarium mit Seepferdchen. Die Tiere sind sehr empfindlich.
Man muss sehr genau auf die Wasserchemie achten, dass das Filter gut läuft, muss gucken, dass halt im Becken keine scharfen oder spitzen Gegenstände sind, an denen sie sich verletzen können.
In ihrer natürlichen Umgebung, in tropischen Gewässern, sind sie sehr standorttreu. Heißt, sie bewegen sich nicht besonders viel, warten stattdessen darauf, dass das Futter, kleine Krebstierchen, vorüberschwimmt.
An Frostfutter muss man sie recht aufwendig gewöhnen. Und noch schwieriger wird es dann halt eben auch bei den Jungtieren, die mit wenigen Millimetern Größe dann zur Welt kommen. Die brauchen auf jeden Fall zu Anfang lebendes Futter, was sich bewegt, weil sie da auf Frostfutter gar nicht als Futter erkennen. Und ich wundere mich auch immer, wie Mühe wir uns geben, um die kleinen Tiere dann auch groß zu bekommen und wie schwierig das ist, sie ans Futter zu gewöhnen und dass sie das in der freien Natur praktisch alleine schaffen. Und da ist es schon verwunderlich, dass es eigentlich immer noch Seepferdchen gibt.
Insbesondere, wenn man bedenkt, dass noch dazu der Mensch Jagd auf sie macht. Getrocknet spielen sie in der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM, eine wichtige Rolle. Als Präparat gegen Asthma, Arthritis, Herzbeschwerden und als Mittel zur Potenzsteigerung. Doch es liegt nicht allein an der TCM, dass beinahe alle Seepferdchenarten vom Aussterben bedroht sind. Im Tierpark Hagenbeck lässt sich der ungewöhnliche Paarungsvorgang bei Seepferdchen beobachten. Die Weibchen produzieren die Eier, die landen dann aber beim Geschlechtsakt in der Bruttasche des Männchens. Etwa 12 Tage später zieht sich das Männchen zurück und beginnt, die Jungfische zu gebären. Marian Merkens.
Das ist also wirklich ein Paar, was hier auch für Nachwuchs sorgen kann. Und dann haben wir auch schon festgestellt, dass es wirklich eine feste Paarbindung ist, dass sie sich dann halt morgens halt auch begrüßen, kann man schon fast sagen, wenn das Licht angeht, ein Stück zusammenschwimmen, zusammen am einen Platz hängen oder sich auch gegenseitig dann mit den Schwänzen festhalten.
Und das mit einer Ruhe und Gelassenheit, die dem Menschen als Anschauungsobjekt erhalten bleiben sollte.
Der Gegenpol zu unserer hektischen Zeit, wo alles schnell gehen muss und hektisch ist, wirkt es so beschaulich und relaxed.
Faszination Seepferdchen, über die Kleintierchen berichtete Marco Pauli. Und in unserem Feature berichten wir gleich über den Wirtschaftsfaktor Heimtier, denn immerhin gibt es rund 25 Millionen Haustiere, die in deutschen Haushalten leben. Die Deutschen lieben ihre Haustiere und sie lassen sich das auch etwas kosten. Für Hund, Katze, Hamster und Co. geben sie pro Jahr über 9 Milliarden Euro aus. Ein Feature von Stefanie Kowalewski.
Renate Ohr ist Wirtschaftswissenschaftlerin.
Die Debatte geht nie darüber, welche Erträge, welche sozialen Leistungen die Hunde bringen, wie gut sie für die psychische und physische Gesundheit sind.
Dabei leben laut jüngsten Schätzungen etwa 6,9 Millionen Hunde in Deutschland, 11,5 Millionen Katzen und mehr als 6 Millionen Ziervögel und Zierfische.
Der Staat nimmt Hundesteuer ein in Höhe von 300 Millionen Euro pro Jahr und er gibt für die Hunde oder auch für andere Heimtiere deutlich, deutlich weniger aus. Er beteiligt sich in ganz geringem Maße an der Finanzierung von Tierheimen zum Beispiel. Und die Beseitigung von Hundedreck hat auch nur einen ganz geringen Kostenfaktor im Vergleich zu den Hundesteuereinnahmen.
Noch landet in den meisten Fressnäpfen zwar Dosenfutter aus einem der gut 1000 Fressnapfmärkte, die es inzwischen in fast jedem Gewerbegebiet gibt. Doch zunehmend mehr Tierhalter wollen weg von der Dose und dem Trockenfutter, wollen ihre Vierbeiner möglichst ursprünglich ernähren. Sie sind in Läden wie dem von Silvia Werner Stammkunde. Ihr Geschäft im niederrheinischen Mönchengladbach liegt in einer typischen Fußgängerzone. Früher wurden hier Wurstscheiben für Kinder über die Theke gereicht, denn die Metzgerei war bis vor ein paar Jahren ein ganz normales Geschäft für Menschen. Hunde mussten draußen bleiben. Dann starb der Metzger und Silvia Werner kaufte den Laden. Heute beschäftigt die 52-Jährige einen Metzger und einen Mitarbeiter für Verkauf und Organisation in Vollzeit. Zusätzlich hilft eine Teilzeitkraft im Laden, packt zum Beispiel getrocknetes Pferdefleisch in Zellophantütchen und bindet liebevoll eine grüne Schleife drum. 100 Gramm für 3,96 Euro.
Ich ernähre mich auch gerne gesund und das will ich meinem Hund auch zugestehen. Ne? Und ich sehe ja, also er ist begeistert.
Und so kommt Frauchen regelmäßig in die Metzgerei für Vierbeiner, die es noch recht selten in Deutschland gibt, und kauft die sogenannten Barf-Menüs. Eine Art Fertiggericht für den Hund, erklärt die Fresskulturchefin.
Barf ist die biologisch artgerechte Rohfütterung.
Tierhalter, die ihre Hunde und Katzen barfen, wollen sie nur mit dem füttern, was ihre Vorfahren, also Wolf und Wildkatze, in freier Natur auch so gefressen haben.
Zum Beispiel ein Komplettmenü in Rind kostet für 250 Gramm 1,65 Euro. Da ist Muskelfleisch drin, da ist Innereienanteil drin, da ist Knochenanteil drin, Obst und Gemüse, Kräuter und Algen und ein adäquates Öl. Und dadurch wird so ein Mix erstellt, wo im Prinzip das Beutetier nachempfunden wird.
Aber hier in der Tiermetzgerei geht die Beute praktisch und sauber verpackt in sterilen Därmen und tiefgefroren über die Ladentheke.
Super finde ich das. Der hat ein viel weicheres Fell bekommen und Zahnstein, der ist nicht mehr so schlimm. Also ich bin begeistert. Und da ist sämtliche Geschmacksrichtungen. Hirsch, Kaninchen, Gans und Ente und Lamm und Pferd und auch Fisch und also toll.
Kommt noch was Frisches dazu?
Ja, dann kriege ich noch ein Löffelchen Herzfleisch auch.
Ja, okay.
Löffelchen. Ja, so ein Löffelchen.
So, dann sind 17,04 Euro.
Aber das ist jetzt für 10 Tage, ne? So ein Menü reicht für ihn, für den Kleinen reicht für 2 Tage. Ist nicht teuer.
Aber ist es nicht ein bisschen teurer als das, was Sie sonst im Supermarkt kaufen könnten?
Ja, etwas teurer ist es, aber wer sein Tier liebt, ne?
Der gibt zunehmend gern und vor allem mehr Geld für sein Tier aus. Die Inhaberin der Metzgerei für Vierbeiner, Silvia Werner.
Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Wir haben nach wie vor Kundenzuwachs und es werden auch immer mehr Menschen, die barfen wollen, weil das Bewusstsein für Ernährung einfach viel größer geworden ist in den letzten Jahren. Nicht nur beim Menschen, sondern eben auch für die Vierbeiner.
Der nächste große Posten ist das Heimtierzubehör, also Körbchen, Kratzbaum, Halsband, Käfig, solche Dinge. Das macht etwas über 1 Milliarde Euro aus. Früher hatte ein Hund ein Halsband und eine Leine. Und heutzutage haben wir verschiedene Halsbänder farblich abgestimmt. Also es wird mehr für Zubehör ausgegeben als früher. Ich glaube auch nicht, dass das ein Marktsegment ist, in das man investieren sollte. Es gibt ein paar Tierhalter, die für so etwas Geld ausgeben, aber ich glaube nicht, dass das gerade ein immenser Wachstumsmarkt ist.
Der Entlebucher Sennenhund Donny ist 9 Jahre alt und schon ein wenig ergraut. Man sieht, dass ihm jede Bewegung Mühe bereitet. Um die Schmerzen zu lindern, fährt das Ehepaar, beide um die 70 Jahre alt, jetzt alle 4 Monate für die Spritzen von Koblenz zur Tierklinik nach Duisburg. Rund 200 Kilometer eine Strecke.
Ja, weil die Klinik hat einen sehr guten Ruf. Dann nehmen wir den Weg dann schon gerne in Kauf.
Und auch die Kosten für die Behandlung, die inzwischen weit im 4-stelligen Bereich liegen.
Das ist wie ein Kind. Also wir haben 2 Kinder, die aus dem Haus sind. Das ist jetzt unser 3. Kind und dann macht man alles dafür. Man versucht alles, dass es ihm gut geht halt.
Tierklinik Kaiserberg, Krumpel, guten Tag.
Im Grunde genommen wird alles angeboten, was in der Humanmedizin auch möglich ist.
Sagt Jochen Spenners, Tierarzt in der Duisburger Tierklinik.
Wir können CTs machen, Röntgen, Ultraschall. Es gibt Kontrast-Ultraschalluntersuchungen, Doppler-Ultraschalluntersuchungen, MRT-Untersuchungen, auch Szintigraphien.
In der Duisburger Tierklinik werden von den 30 Tierärzten und 40 Tierarzthelferinnen pro Tag bis zu 200 Patienten behandelt und rund 50 Operationen durchgeführt. Das alles macht deutlich, wie eng der Mensch und sein Haustier heute zusammengerückt sind. Nicht selten teilen sie sich sogar das gleiche Bett. Uta Frechen arbeitet Vollzeit als Ärztin. Mit Benny hat sie sich einen Lebenstraum erfüllt.
Ich wollte immer einen Hund haben und es ist aber so, dass wir schon viel Zeit miteinander verbringen. Ich gehe abends noch 2 Stunden mit dem Hund. Er gibt einem trotzdem was, auch wenn man ihn halt 10 Stunden am Tag nicht sieht. Ich glaube, das ist so eine besondere Situation mit ihm, weil er auch so eine Phase kam, wo wir Familie gründen wollten. Und dann ist er halt gekommen und kein Kind und dann nimmt er schon so ein bisschen die Rolle ein. Auch wenn man es vom Kopf her sagt, es ist nicht so, aber emotional ist es doch so.
Aragon kann noch nicht nach Hause. Er verbringt seine Nächte im Moment in einem 16 Quadratmeter großen Holzhaus. Alle Hundehäuser im Parkhotel haben Heizung, sind gefliest und je nach Wunsch mit Ledersofa, Schlafplatz und Spielzeug ausgestattet. Bis zu 35 Hunde können hier im Hundeparkhotel Urlaub machen.
Hallo, Großer.
Komm mal hin. Komm mal hin.
Alles gut. Ja.
Der fast 50 Kilogramm schwere Carne Corso mit dem glänzenden kurzen grauen Fell legt Andreas Lümers freudig die Vorderpfoten auf die Schulter.
Der ist schon seit 2,5 Wochen hier, bleibt insgesamt 4 Wochen hier. Der Besitzer von Aragon ist aus beruflichen Gründen unterwegs.
Aragon, ja, ist ja gut. Ja, du bist ein bisschen groß, um auf den zu klettern. Komm, gib mir nochmal den Knochen. Ja. Ja, fein.
Der Preis liegt bei 19 Euro pro Tag und Hund. Und im Winter, wenn es kalt wird, dann wird nochmal 1,50 Euro für eine Heizung berechnet werden. Und Sie können wirklich mit einem irischen Wolfshund oder mit einem Chihuahua hier ankommen. Der Preis ist 19 Euro und ist da halt nicht der Größe nach gestaffelt.
Wobei jeder Besitzer das eigene Futter mitbringt. Und 80 Kilometer rheinabwärts liegt Favel auf einem braunen, großen Kissen. Sein langes, graubraunes Fell ist ordentlich gekämmt. An seinen Pfoten liegt ein kleiner Blumenstrauß.
Man wartet immer, dass der Bauch sich bewegt. Aber tut sich ja leider nichts mehr.
Traurig, aber gefasst blickt Petra Koll auf ihren toten Hund, der im Abschiedsraum des Tierkrematoriums in Wesel, unweit der niederländischen Grenze, aufgebahrt ist. Der erwachsene Sohn steht etwas weiter hinten. Ihr Mann, Ewald, streichelt zart Favels kaltes Bein. Er kämpft mit den Tränen.
War mein Liebling,
ja. Ja, der hat halt einen Gehirntumor und es ging halt jetzt zum Schluss nicht mehr, hat nicht mehr gefressen und war total apathisch und mussten wir ihn gehen lassen. Ja, jetzt liegt er da.
In der Vergangenheit hat man eben sein Tier im Garten vergraben oder man hat das Tier dann nachher beim Tierarzt nach dem Einschläfern gleich dort gelassen und er hat es in Anführungsstrichen entsorgt.
Sagt die Göttinger Wirtschaftsprofessorin Renate Ohr. Doch das ist für immer mehr Tierbesitzer unvorstellbar. Auch für Familie Koll kam das nicht in Frage.
Man hat halt gute und schlechte Zeiten gehabt und so beim Tierarzt weiß man nicht, wo kommen die hin und ne, das könnten wir einfach nicht. Ist halt ein Familienmitglied gewesen und man soll halt auch würdevoll gehen. Und er hat uns 9 Jahre treu begleitet und dann soll er jetzt auch mit nach Hause kommen.
Und zwar in einer kleinen braunen Keramikurne, die mit Hundepfötchen verziert ist.
Mittlerweile ist es so, dass die Tierfriedhöfe zugenommen haben, aber vor allem auch die Tierkrematorien.
Bundesweit gibt es inzwischen 24 Krematorien für Tiere, rund 120 Tierfriedhöfe und gut 160 Tierbestatter samt Berufsverband. Für ein durchschnittliches Hundegrab werden rund 125 Euro für die Beisetzung und 75 Euro für die jährliche Pflege fällig.
Das nimmt sehr, sehr stark zu. Und ich würde sagen, dass das auch noch weiter wächst.
Wie in allen Bereichen rund um den Wirtschaftsfaktor Haustier gibt es auch hier exotische Angebote. Ketten und Armreifen aus dem Haar der verstorbenen Tiere etwa oder ein synthetischer Diamant aus der Asche des kremierten Lieblings.
Renate Ohr schätzt, dass die Branche rund um die Tierbestattung pro Jahr einen Gesamtumsatz in Höhe von mindestens 40 Millionen Euro erwirtschaftet.
Da würde ich jetzt den Wagen vorkommen, den Pfeil.
Einer, der den Markt ganz früh erkannt hat, ist der gebürtige Niederländer Frans Evers. Als Tierarzt in Wesel sah er die Not der Menschen, die nicht ertragen konnten, dass ihr geliebtes Haustier nach dem Tod in der Tierkörperbeseitigung landet. Seit 10 Jahren betreibt Frans Evers nun schon das Tierkrematorium in Wesel und ein weiteres in der Nähe von Hamburg.
Die Nachfrage, die ist vor 10 Jahren langsam gestiegen und auch heute steigt sie noch.
Sein Geschäft läuft gut. Im Durchschnitt werden hier in Wesel jeden Tag rund 45 Tiere eingeäschert. Eine Einzelkremierung kostet für eine Katze um die 70 Euro, bei einem sehr großen Hund sind es um die 350 Euro, ohne Urne. Die gibt es in nahezu allen Preisklassen und Ausführungen, von bunt und verspielt bis schlicht und ganz edel. Je nach Geschmack kann man hier zwischen 15 und 1.000 Euro ausgeben.
Wir sind im Ofenvorraum.
Fast alles ist wie bei der Einäscherung eines Menschen, sagt Martin Tepas vom Tierkrematorium.
Also der Unterschied ist, dass wir nur das Tier in den Ofen hineinlegen, keine Särge oder keine Decken oder auch keine Kleidung dran. Was dazugelegt werden kann bei Tieren, sind halt kleinere Sachen wie ein Spielzeug oder ein Glücksbringer oder sowas. Das kann man gerne dazulegen.
Seit Bestehen des Krematoriums kümmert sich Martin Tepas nicht nur um die toten Tiere, sondern vor allem um die betrübten Menschen. Da kommen Professoren und Arbeitslose, Reiche und Arme, Junge und Alte. Gemeinsam ist ihnen die Trauer um das verstorbene Haustier. Meist sind es Hunde und Katzen, aber es werden auch Wellensittiche und Schildkröten kremiert. Und manchmal machen es die Menschen selbst einem so erfahrenen Trauerbegleiter schwer.
Es war eine Familie aus Braunschweig, die für eine Katze hergekommen sind. Die waren insgesamt mit 17 Mann hier und davon waren 14 Mann mit einem Blasinstrument hier vor Ort. Also die haben hier eine richtige Trauerfeier gestaltet, über 2,5 Stunden, wo man dann nach Hause geht und sagt, was machen die bei den Menschen, wenn ein Mensch verstirbt?
Auch für Familie Koll ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich endgültig von ihrem Favel zu verabschieden. Martin Tepas schiebt den Wagen mit Favels Leichnam in den Ofenraum. Nach rund 1 Stunde bekommen sie die kleine braune Urne mit den Hundepfötchen drauf überreicht.
Der kommt bei uns zu Hause.
Im Wohnzimmer. Mit einem schönen Bild bei Kerze vor.
Ein kleiner Trost sind die beiden anderen Hunde der Familie, die ebenso geliebt werden wie Favel.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 434. Selbstbedienung hat auch Vorteile. Wer für wenig Geld viel essen will, geht zum Mittagessen in ein Restaurant, in dem man für denselben Preis von allem so viel essen kann, wie man will. In anderen Selbstbedienungsrestaurants tut man sich von allem, was man essen will, auf verschiedene Teller nur so viel, wie man essen will, und das wird dann an der Kasse einzeln abgewogen und man bezahlt nur, was man tatsächlich essen will. Das geht schnell, ist preiswert und die Mühe, den Tisch nachher selber abzuräumen und das Geschirr selber wegzubringen, nimmt man dafür gerne auf sich. Ein weiterer Vorteil ist, dass man sieht, was man sich auf den Teller tut, während man sonst nur die Speisekarte zu lesen bekommt und oft nicht weiß, was das ist, was da steht. Bei Obst und Gemüse ist es in manchen Selbstbedienungsgeschäften so ähnlich. Der Kunde sucht sich aus, was er kaufen will, und tut sich davon selber so viel in eine Tüte, wie er kaufen will. Das wird dann an der Kasse abgewogen, aber es gibt auch Selbstbedienungskassen, an denen man als Kunde alles selber macht. Da werden Kassiererinnen eingespart. Aber für die Arbeit, die der Kunde übernimmt, bekommt er kein Geld. Für Selbstbedienung bei Möbeln ist ein schwedisches Möbelhaus besonders bekannt. Da sind die Möbel etwas billiger als anderswo, aber alles, was leicht zu transportieren ist, muss der Kunde selber mit nach Hause nehmen. Aufstellen kann man die Möbel aber erst, nachdem man sie selber zusammengesetzt hat. Bei einem Regal, von dem in der ganzen Welt schon mehr als 50 Millionen Stück verkauft worden sind, dauert der Aufbau wohl nur eine Viertelstunde. Bei einem Mindestlohn von 8,50 Euro wären das Arbeitskosten von mehr als 2 Euro je Regal, die die Kunden übernehmen. Reisebüros müssen schließen, weil sich viele Kunden schon daran gewöhnt haben, übers Internet alles selber zu machen. Aber ihnen fehlt dann die Beratung, die sie in einem Reisebüro bekämen. Fast alle Informationen findet man auch im Internet, aber eben doch nicht alle. Und oft verfügen die Fachleute im Reisebüro auch über bessere Informationen, als man sie im Internet findet. Bei den Banken müssen die Kunden heutzutage vieles selber machen, was früher die Angestellten für sie erledigt haben. Das gilt sowohl für Ein- und Auszahlungen an Automaten als auch für Überweisungen. Wem Fachleute bei der Verwaltung seines Wertpapierdepots helfen sollen, der muss mehr dafür bezahlen, als wenn er sich im Internet informiert und mit Hilfe seines Computers alles selber macht, was früher immer nur die Bank gemacht hat. Als es nicht mehr verboten war, Benzin selber zu tanken, weil das zu gefährlich war, gab es immer weniger Tankwarte, weil man das Benzin mit Selbstbedienung ein bisschen billiger bekam. Aber in Berlin setzt ein Pächter von 6 Tankstellen an 3 davon jetzt wieder montags bis freitags von 10 bis 6:30 Tankwarte ein. Da bezahlen die Kunden fürs Benzin nicht mehr als bei Selbstbedienung, obwohl die Tankwarte nicht nur Benzin einfüllen, sondern auf Wunsch auch die Scheiben reinigen, den Ölstand kontrollieren, Klarsichtwasser für den Winter oder für den Sommer nachfüllen, den Luftdruck prüfen und auch schon mal eine defekte Glühbirne austauschen. Obwohl das für den Kunden kostenlos ist, lohnt sich das für den Pächter, denn viele sind dafür dankbar, kommen immer wieder und werden Stammkunden, bringen ihr Auto auch zum Waschen zu dieser Tankstelle und kaufen in dem kleinen Laden, der zur Tankstelle gehört, auch ein, beispielsweise Bier. In den meisten Flughäfen gibt es noch Schalter, an denen man sich seine Bordkarte holen kann, aber bei manchen Fluggesellschaften muss man dafür schon etwas zusätzlich bezahlen. Deshalb und auch wegen der langen Schlangen an vielen Schaltern bedienen sich immer mehr Fluggäste selber an den Automaten und erledigen vieles selber mit Hilfe ihres Funktelefons übers Internet. Durch allerlei Arten von Selbstbedienung werden immer mehr Arbeitsplätze vernichtet und die Arbeitslosigkeit steigt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 434. Danke.